postkolonial waren. Welches Afrika-Bild vermittelt Kunst aus Afrika? Am Mikrofon Dietrich Brandt. In Südafrika beginnt diese Woche die Fußball-Weltmeisterschaft. In den Fokus rücken deshalb einmal nicht oder nicht nur Bürgerkriege, Kindersoldaten, Hungerkatastrophen und korrupte Regime, sondern auch der Alltag und die Kultur, vor allem südlich der Sahara. Welches Bild bekommt man? Durch die Kunst, fragen wir. Womit beschäftigen sich die Künstler? Und woran denkt man in Europa vielleicht immer noch zuerst, wenn man Kunst aus Afrika hört? An Masken? Irgendwas Archaisches, Authentisches, Ursprüngliches? Welche Klischees sind quasi automatisch im Spiel und in welchem Museum soll Kunst aus Afrika eigentlich gezeigt werden? Im Völkerkundemuseum? Darüber diskutieren in diesem SWR2-Forum Clementine Delis, die neue Direktorin im Frankfurter Museum der Weltkulturen, Stefan Eisenhofer, Leiter der Afrika-Abteilung im Münchner Völkerkundemuseum und Peter Herrmann. Er betreibt seit 21 Jahren eine Galerie für Kunst aus Afrika, früher in Stuttgart, jetzt in Berlin. Herr Herrmann, Sie haben auch zeitgenössische Kunst im Programm oder viel zeitgenössische Kunst. Kann ich Sie zuerst bitten, damit wir wissen, was mit Kunst aus Afrika zum Beispiel gemeint ist? Können Sie uns ein Werk vorstellen, einen Künstler oder eine Künstlerin, vielleicht ein Star Ihrer Galerie?
Ich habe mich in dem Fall entschieden, einen Künstler auszuwählen, der nicht ganz so bekannt ist vom Programm her. Ich habe sehr bekannte Künstler, aber halte es im Moment gerade eigentlich für sehr interessant, mal einen afrodeutschen Künstler kurz vorzustellen, der eben auch aus dem südwestdeutschen Raum kommt und im Moment gerade international sehr viele Erfolge hat, der eigentlich eher für die Peripherie Afrikas steht. Insofern.
Wie ist denn sein Name?
Der Name ist Ransom Stanley. Geboren in England vor 55 Jahren und vor 53 Jahren nach Deutschland gekommen, mit der deutschen Mutter aufgewachsen bei der Schweizer Grenze.
Ein Afro-Alemanne
sozusagen. Ein Afro-Alemanne, genau.
Und was macht er für Bilder, was macht er für Kunst?
Der Künstler ist in letzter Zeit wieder sehr gefragt, weil er sich der klassischen Malerei bedient und dabei exzellente Ausarbeitungen hat, die sehr stark figurativ geprägt sind, mit leichten Merkmale noch drin, aber sehr viel figurativ.
Können Sie ein Bild beschreiben, vielleicht auch, was für ein Thema der Künstler Ransom Stanley da verarbeitet?
Ich nehme immer einzelne Bilder heraus und setze die ganz pointiert stellvertretend für die Arbeiten des Künstlers und habe im Moment gerade ein Bild, das heißt For Henning Mankell, das ich deshalb erwähne, weil es ja eine gewisse Aktualität hat, auf dem man einen schwarzen Mitbürger sieht, mit Krawatte, mit Sonnenbrille, der erstaunt über ihm schwebend die chinesische Lampignons anschaut. Dieses Bild, wie gesagt mit dem Namen For Henning Mankell, bezieht sich auf den letzten Roman von Henning Mankell, in dem die Rede war von 200 Millionen chinesischen Bauern, die auf dem afrikanischen Kontinent angesiedelt werden sollen. Was sich da zunächst sehr fiktiv anhört, war tatsächlich schon in Gesprächen. Ich hatte dann nachrecherchiert und hatte dieses Bild von dem Künstler dann deshalb auch immer wieder für Publikationen ausgesucht, damit es entsprechende Wirkung auf der einen Seite hat, auf der Vermittlungsebene, und auf der anderen Seite durch den Wiederholungseffekt und Zeitbezug auch auf den Künstler verweist.
Ist das typisch schon Zeitbezug? Das möchte ich gerne noch kurz nachfragen, bevor ich Stefan Eisenhof von Clementine Delis bitte, auch ein Werk vorzustellen. Ist das typisch, dieser Zeitbezug, dieser politische Bezug vielleicht auch?
Ich versuche natürlich als Galerist dann doch immer wieder sehr hart an der Zeit zu bleiben oder auch zu versuchen, dann Strömungen schon vorwegzunehmen. Und da ist eben Ransom Stanley ein klassisches Beispiel, weil man sucht jetzt auch nicht mehr so dieses Afrika im Bastrock und der letzte Afrikaner ohne Armbanduhr so gewissermaßen in das Zentrum hineinstoßen mit alten Klischees, sondern man sucht jetzt vielmehr die ganzen Diskussionen. Und da spielt sich eben auch sehr viel an der sogenannten afrikanischen Peripherie ab.
Herr Eisenhofer, Sie leiten in München im Völkerkundemuseum die Afrika-Abteilung. Dort hängen natürlich alte Masken, Yoruba-Masken meinetwegen, traditionelle Kunst, das, was man für die typischen Exponate in einem ethnologischen Museum hält. Sie zeigen aber auch seit ein paar Jahren zeitgenössische Kunst, auch von einem ganz berühmten Künstler, Romuald Hazoumé, Documenta-Teilnehmer, bekannt dafür, dass er Masken herstellt, mit Masken arbeitet, Masken allerdings aus alten Benzinkanistern. Wenn ich Sie bitten darf, Herr Eisenhofer, können Sie uns Romuald Hazoumé vorstellen und vielleicht mit der Frage, warum arbeitet dieser Künstler aus Benin mit Masken?
Hazoumé greift hier eben ganz bewusst und explizit Klischeevorstellungen, die in der westlichen Welt über Afrika herrschen, auf. Es gibt von ihm den berühmten Ausspruch, die Europäer wollen Masken von uns Afrikanern, dann mache ich ihnen halt welche. Und von daher ging er her und hat aus unterschiedlichen gefundenen Objekten, Objet trouvé, ja dann seine sehr fantasievollen, sehr kreativen Masken gestaltet.
Aus Benzinkanistern, Bürsten sind dann dabei.
Bürsten.
Da werden Gesichter draus, also
da maskenhafte werden Gesichter. Sehr maskenhafte Gesichter, die zum Teil sogar ganz explizit und individuell bestimmte Menschen aufgreifen und interpretieren. Also irgendwelche UNO-Vorzimmerdamen, irgendwelche Entwicklungshelfer, Ölbohrer und so weiter.
Das sind also eigentlich Porträts von Menschen aus dem Land, aus dem er kommt, aus Benin zum Beispiel oder aus Nigeria?
Also im Grunde greift er da alle Menschen auf, die ihm begegnen. Es ist jetzt nicht irgendwie nach Kontinenten zu ordnen, sondern er empfindet sowohl eigene Landsleute nach, als auch ja, eben Leute, die von außen kommen und nur kurz in Benin gearbeitet haben. Und man darf nicht vergessen, Hasumi ist mittlerweile ein sehr international renommierter Künstler, der sehr viel rumkommt in der Welt und seine Eindrücke, die er im Global Village sammelt, verarbeitet er auch in seiner Kunst.
Das ist ja teilweise auch sehr politische oder sehr aktuelle Kunst oder Kunst, die auf aktuelle Ereignisse eingeht.
Es gibt eben einen zweiten bekannten Spruch von ihm, der immer wieder zitiert wird.
Die Europäer schicken uns ihren Müll, ich verwandle den Müll in Kunst und schicke den Müll dadurch zurück.
Genau, das ist der berühmte Spruch von Hasumi und das ist so ein typischer Fall, wo er ganz konkret Herausforderungen der aktuellen Welt aufgreift und in seiner Kunst thematisiert. Und das war mir wiederum sehr wichtig als Leiter einer ja bislang eher traditionell ausgerichteten Afrika-Kunstsammlung zu zeigen, dass es in Afrika durchaus zeitgenössische Künstler gibt, dass es Künstler gibt, die sich auch vom Selbstverständnis her als Künstler durchaus auch im westlichen Sinne empfinden und dass dort Kreativität nicht vor 60, 70 Jahren ausgestorben ist. Das ist nämlich der Eindruck, der so manchmal vermittelt wird, wenn man in Völkerkundemuseen unterwegs ist.
Und jetzt noch ganz kurz, Herr Eisenhofer, wenn man Hasumi als Recyclingkünstler bezeichnen würde, wie würde er darauf reagieren?
Nicht besonders erfreut, weil dieser Ausdruck doch sehr klischeebehaftet mittlerweile so ein Tollwood-Label mitbekommen hat. Und Hasumis Arbeiten sind einfach sehr viel vielschichtiger und funktionieren auf mehreren Ebenen. Und mit dem Ausdruck Recycling-Künstler wird man ihm damit sicher nicht gerecht.
Tollwood-Label deshalb, weil so das Münchner Festival für Subkultur heißt, also Subkulturkunst wäre das dann quasi.
Ja.
Frau Delis, jetzt möchte ich Sie fragen. Sie sind seit kurzem die neue Direktorin im Frankfurter Museum der Weltkulturen. Wen würden Sie vorstellen, welchen Künstler, welche Künstlervereinigung, welches Werk, wenn Sie jetzt ein erstes Beispiel aus Ihrer Sicht für Kunst aus Afrika geben sollten?
Also ich würde eine Gruppe von Künstlern auswählen, Laboratoire Agitar aus Dakar, aus Senegal. Ich würde sie auswählen, weil sie eben die Vielschichtigkeit der künstlerischen Praxis auch ganz stark deuten. Die arbeiten zwischen Malerei, Performance und infrastruktureller Arbeit und existieren schon seit Ende der 70er Jahren. Also LHGC oder LC und Issasambe, aka Joe Wakam, haben zum Beispiel schon Ende der 70er Jahre in der klinischen Anstalt von FAN in Dakar Workshops gemacht. Also das ist diese gleiche psychiatrische, neuropsychiatrische Klinik, wo der Hubert Fichte auch Interviews gemacht hat.
Der deutsche Schriftsteller,
genau.
In den 70er Jahren Afrika bereist hat.
Ja, und diese Künstler arbeiten schon länger auf mehrere Ebenen, politisch, eben kulturelle Ebenen, literarische Ebenen. Und ihre Biegsamkeit den lokalen und globalen Konditionen gegenüber interessiert mich besonders.
Heißt Biegsamkeit oder
ja,
Elastizität?
Sie müssen sich damit befinden, dass sie natürlich die Biennale in Dakar haben und da auch mitmachen, aber dass die auch eine lokale Kunstszene entsprechen können und genauso gut in den Staaten oder in London oder in Paris oder in Deutschland ausstellen.
Also das, was man unter Weltkunst manchmal auch zusammenfasst in letzter Zeit.
Ja, wenn Sie den Hans Belting in der Zeit gelesen haben, am 19. oder 20. Mai, hat er einen ganz anderen Begriff von Weltkunst, oder? Für ihn ist Weltkunst eben das. Das ist inzwischen gleichbedeutend mit dem musealen Welterbe der Kunst, dessen Besitzrechte heute umstritten sind. Das heißt, er spricht eher über Völkerkundemuseen.
In Ihrem Sinne wäre es vielleicht analog zur Weltmusik dann, Weltkunst.
Wissen Sie, ich finde diese Klassifikationen ziemlich problematisch. wir müssen mit Regionalismen ständig arbeiten, wir müssen dann mit Gegenwartskunst, moderne Kunst, jetzt Weltkunst. Das entspricht die Vielschichtigkeit der ästhetischen Praxis in Afrika und ihrer Diaspora nicht. Und ich sehe eigentlich nicht ein, warum man nicht mit gleichen Komplexitäten die Künstler und ihre Praxis aus den 55 verschiedenen Ländern Afrikas nicht auch so ansprechen könnte, wie wir es auch hier in Europa oder in den Staaten machen.
Das gebe ich gleich mal als Frage an Sie weiter, Herr Herrmann. Sie arbeiten ja mit Kunst aus Afrika, verkaufen Kunst aus Afrika. Soll man diesen Begriff, das entnehme ich Ihrer Antwort, Frau de Lies, afrikanische Kunst am liebsten vielleicht sogar streichen, dass man dieses Label gar nicht mehr hat?
Nein, ganz sicher nicht. Man sollte differenzieren. Wenn ich jetzt ganz pragmatisch eine Werbung schalte, dann taucht das Wort Afrika schon mal darin auf, weil ich mich selbst dann darstellen möchte als ein Experte für Kunst aus diesem Kontinent. Stelle ich einen Künstler oder eine Künstlerin aus, die aus Angola, Nigeria oder Senegal kommt, dann steht bestenfalls drin, geboren am, in. Ansonsten ist die Betonung des Werkinhalts wieder wichtig. Und hier ist eigentlich bei den meisten Künstlern, wenn es daran auftaucht, hast du einen relativ eindeutigen Bezug zu der Gegend, wo sie dann auch wirklich herkommen. Dann rede ich nicht mehr von Afrika, dann rede ich nicht von einer afrikanischen Küche, dann rede ich nicht von afrikanischer Kunst. Da muss man dann sorgfältiger differenzieren. Und ich denke, das muss man von Fall zu Fall entscheiden, welche Wortwahl man nimmt. Ich stimme aber zu, dass Begrifflichkeiten wie Weltkunst eigentlich eher unangenehm sind. Denn wir hatten auch schon im Bereich der Musik versucht, mit afrikanischen Künstlern von dem Begriff Weltmusik wegzukommen, weil der auch schon wieder so auf eine seltsame Art und Weise mit dem Begriff des Ethno, der ethnischen Herkunft und Ethnomusik und solche Begrifflichkeiten zusammenkommt, und wir versuchen es eher zu vermeiden.
Und Sie, Frau de Lies, versuchen Sie es auch eher zu vermeiden oder streichen Sie es ganz, das Vokabular afrikanischer Künstler, afrikanische Künstlerin?
Wissen Sie, es gibt auch innerhalb der Kunst einen Fokus auf Methode, nicht nur auf fertige Produkte. Und was mich interessiert, sind Künstler, eben diese Zwischenräume zwischen Kunst, Literatur, Politik. Und es gibt Künstler, ich würde auch den Ntone Ejabe von Chimurenga in Cape Town auch erwähnen. Vielleicht kommt er nicht so vor wie ein Künstler, weil man seine Arbeit als nicht so ausstellt oder verkaufen kann, aber er führt einen ganz wichtigen Büro in Cape Town, wo er eben dieser Zwischenbereich der Musik, Literatur, kaffeeartige Inszenierung miteinander verbindet. Und das finde ich ganz wichtig. Genauso gut ich den Martin Kimani erwähnen würde, das ist ein Security Analyst aus Kenia.
Was macht ein Security Analyst?
Ja, er berät, wie man am besten mit Konflikten und Terrorismus und Memorials, also Gedenkstätten nach Genoziden, umgehen kann. Er versucht weniger diese plakative, stereotypische zu fördern, sondern eben eine, ich würde es wieder sagen, eine Vielschichtigkeit der Wahrnehmung, auch was den afrikanischen Bereich angeht.
Aber täusche ich mich oder stellt sich Romuald Hasoumé, Herr Eisenhofer, den Sie vorhin vorgestellt haben, nicht als ganz typisch afrikanischer Künstler vor, wenn er zum Beispiel bei der Documenta in diesem kaftanartigen Bubu erscheint? Er hat dann ein Gehänge aus Messing um den Hals, er hat ein elfenbeinernes Amulett, Glasperlen trägt er quasi natürlich, Kaurischnecken hängen da dran und auf dem Kopf dann noch eine Brokathaube mit golddurchwirkten Kordeln. So ist er auch bei der Ausstellungseröffnung im Guggenheim Museum in Bilbao erschienen. Warum inszeniert er sich, ich sage das jetzt mal so, afrikanisch?
Ja, man muss schon sehen, dass auf vielen Künstlern schon so eine Last der Erwartung liegt. Und Hasoumé spielt zum einen sehr stark mit diesen Erwartungshaltungen und bedient dann ja diese Erwartungen, die ihm vom westlichen, insbesondere westlichen Publikum entgegengebracht werden. Zum anderen, ja, sind wir alle Menschen, und bei Hasoumé ist auch durchaus biografisch so die Wurzelsuche zu finden. Man darf nicht vergessen, Afrika ist in aller großen Teilen sehr stark kolonialisiert worden. Alles in Anführungszeichen afrikanische, also einheimische Traditionen, einheimische Materialien, einheimische Techniken wurden sehr lange verbannt und verdammt und verteufelt im wahrsten Sinne des Wortes. Und in postkolonialer Zeit ist es auch für viele Künstler ein Abenteuer, dieses Verschütterte, Verdrängte wiederzuentdecken. Und so wie lange Zeit ja die Schaukel in die eine Richtung ausgeschlagen hat, dass alles, was irgendwie von diesem Kontinent Afrika gestammt hat, als nicht ernsthaft gedacht wurde, so schlägt es jetzt im einen oder anderen Fall vielleicht auch wieder in die Gegenrichtung aus, dass dann auch Einheimisches sehr massiv ja aufgegriffen wird und dann auch präsentiert, zelebriert wird.
Deshalb arbeitet er dann auch mit Holzfiguren, Erdfarben, Rinderdung, Symbolen aus der Welt des Voodoo?
Ja, genau. Also es ist einfach so, dass durchaus traditionelle Elemente aufgegriffen werden, afrikanische Erde, afrikanische Materialien. Und wie gesagt, zum Teil spielt er durchaus mit diesen Erwartungshaltungen. Und es ist einfach auch so, dass auch afrikanische Künstler, also Künstler mit Wurzeln in Afrika, den Gesetzen des Marktes unterworfen sind. Und da hat Hasumi sicherlich auch die Erfahrung gemacht, dass sich sowas einfach auch zum Teil leichter verkaufen lässt.
Frau de Lys, das müsste Ihnen eigentlich total gegen den Strich gehen, wie sich Hasumi da inszeniert, der Künstler aus der Republik Benin.
Nein, ich glaube, man muss das auch ein bisschen in Perspektive sehen, oder? Der Durchbruch mit dieser globalen Kartografie der Kunst und die verschiedenen Szenen ist erst seit 21 Jahren wirklich wahrzunehmen. Und zwar mit Magicien de la Terre und danach.
Große Ausstellung in Paris im Centre Pompidou.
Und danach die Bemühungen von dem Kurator André Magnin, der überall auf dem Kontinent gereist ist und unter anderem auch den Romuald Hasumi gekauft hat. Damals, weil es diese Ironie hatte, oder, zwischen Tradition und Neuwertigen. Ich würde nie als Schrottkünstler bezeichnen. Es gibt auch Künstler aus Amerika wie Dan Peterman, die schon länger mit Recycled Materials gearbeitet haben. Und das ist irgendwie uninteressant, oder, dass er das macht. Aber man darf nicht vergessen, wie langsam die Information sich bewegt und durchsickert und zu den verschiedenen Hauptzentren des Kunstgeschehens durchdringt. Und das sind nur 21 Jahre. Und ich denke, mit Biennalen und mehr Residencies ist es klar, dass Künstler, die auch im Kontinent arbeiten und dort bleiben und nicht ausziehen und nach London oder nach Berlin fahren oder Paris oder Brüssel, dass es nur stärker werden kann, oder?
Das ist natürlich eine interessante Frage. Wo können Künstler aus einem afrikanischen Land überhaupt arbeiten? In der Hauptstadt von Benin zum Beispiel? Oder sind sie dann quasi gezwungen, in eine der Städte auszuwandern, die sie genannt haben, also Brüssel meinetwegen oder Paris oder vielleicht sogar Lissabon, um in einer Diaspora-Situation zu arbeiten? Aber ich möchte trotzdem noch wissen, Frau de Lys, wie kommt Ihnen das vor, wenn Romuald Hasumi in dieser fast schon klischeehaften Selbstinszenierung auftritt, in diesem Bubu mit dieser Brokathaube und den ganzen anderen Zutaten? Ist es dann sowas wie ein afrikanischer Malerkönig, vielleicht sogar analog zu den Malerfürsten des 19. Jahrhunderts, Lehnbach oder Stuck, die eine ähnliche Inszenierung hatten, nur eben auf europäisch?
Nein, ich würde es ganz einfach sehen. Es gibt dann natürlich eine starke Ästhetik. Ob der Romuald Hasumi in Bubu und mit viel Schmuck sich anziehen möchte, es ist für mich eine Frage von Zeremonie und Dekoration. Also ich würde da keine extra Geschichte draus machen. Ich meine, der Senghor hat sich immer in Dinnerjackets und formalen Anzügen europäischer Art angezogen. Und
das
da
ist der große Denker der Negritude.
Ja, also wirklich, also ich finde das irgendwie ein bisschen lächerlich.
Okay, er geht ironisch damit um, sagen Sie, Romuald Hasumi, aber ich möchte Sie das jetzt fragen, Herr Herrmann, ob Kunst aus Afrika doch eben mit diesem authentischen, dem vielleicht sogar archaischen oder ursprünglichen auftreten muss, wenn sie in Europa erfolgreich sein will.
Nee, aber es fällt leichter. Insofern hatte ich mich auch schon früh nicht für Hasumi entschieden, zu fragen, ob ich mit ihm im Programm arbeiten könnte, weil er die Strategie gefahren hat, eben Klischees zu belegen. Ich freue mich für ihn, dass er den Erfolg hat, freue mich für seine Auftritte. Aber da ich im Programm dann genau die Dinge auffasse und bestimmte Stereotypen eigentlich immer unterlaufen möchte, ist mir das, was dann ironisch nachgesagt wird bei Hasumi, dann zu wenig ironisch. Für mich bedient er sich Materialien, die man mehr oder weniger gefunden hat. Er passt natürlich dann ein Stück weit, auch wenn man das nicht gerne hört, aber er passt eben dann doch ein Stück weit in diese Recycling-Ecke, die eine sehr, sehr große Dominanz hat. Wie gesagt, finde ich jetzt, es ist ein Künstler, der bekannt ist in dem Heimatland, wo er herkommt. Es ist ein Künstler, der sich international durchsetzen konnte. Ist alles, wie gesagt, freue ich mich sehr. aber versuche dann bei der Zusammenstellung der Künstler doch nach anderen Kriterien. Weil ich habe dann doch 2, 3 Künstler im Programm, die eben auch mit bestimmten Stereotypen arbeiten und damit bin ich dann wirklich ausgelastet. Also da sind Künstler interessanter, die bestimmte Dinge neu interpretieren, neu unterlaufen, andere Forderungen stellen.
Dann nehmen wir doch mal ein Beispiel, auch ein Star aus Ihrem Programm, Sherry Samba. Ja. Wie unterscheidet sich der, wenn er zum Beispiel dann auf Traditionsmaterial zurückgreift? Also Themen zum Beispiel.
Die Themen, da greift er natürlich ins pralle Leben und holt sich vom Straßenleben bis in die Politik, zieht eine Moral bzw. Sozialmoral, hat einen unglaublich fein geschliffenen Humor, wenn man seine Arbeiten genauer studiert und ist natürlich ein Künstler, der an der Vielseitigkeit seiner Malerei natürlich auch den Bekanntheitsgrad verdient hat, den er hat. War einer der ersten Künstler, die überhaupt in Deutschland bekannt waren, der schon Anfang der 90er Jahre unmittelbar nach Magicien de la Terre in Deutschland angekommen ist und hier große Ausstellungen und Erfolge hatte, auch große Bildstrecken in bekannten Zeitschriften. Also damit war er schon durchaus ein Pionier und durch dieses Eingehen auf bestimmte Straßenszenen, wo durchaus auch bestimmte typische Dinge dann zu sein, hat es ihm sicher natürlich erleichtert, sich hier durchzusetzen.
Nennen Sie mal ein Beispiel bitte.
Noch zu Zeiten von Mobutu hat er halt dann doch immer wieder politische Szenen aufgegriffen. Oder bei AIDS hat er aufgegriffen, die Situationen dann dargestellt und das in durchaus auch humorvollen Varianten. Europäische Einflüsse verarbeitet, afrikanische Einflüsse in den europäischen Kontext reinversetzt, hat ein sehr erzählhaftes und kam hier natürlich dann auch wieder mit so einem afrikanischen Klischee zusammen mit der großen Erzählkunst, die Afrika hätte, hat er umgesetzt in Bildern.
Also zum Beispiel Welt zum Kotzen hieß ein Werk mal übersetzt in der Afrika Remix Ausstellung, einer weiteren großen Ausstellung, die Kunst aus Afrika populärer gemacht hat.
Zum Beispiel, also er hat dann schon sehr deftige Aussagen und ist insofern dann auch für sehr viel Afrikaner nachvollziehbar. Aus dem frankophonen Raum sowieso, im anglophonen Raum hat er sich lange Jahre etwas schwer getan, weil man dort nur die malerische Herkunft von Gebrauchsgrafik noch durchschimmern sah und die weder Französisch noch lokale Sprachen aus dem Kongo verstanden. Aber wenn man mit reichlichen Übersetzungen seine Texte mittlerweile auch ins Englische oder ins Deutsche übersetzt, wenn man sich die vornimmt, ist es schon hochinteressant und durchaus auch amüsant. Also er verbindet dann sehr komplizierte Themen durchaus auch mit einem sehr angenehmen Humor.
Also Texte, die in den Bildern drin sind, eine Zeit lang immer als Sprechblasen auch dort zu sehen waren.
Sherry Samba war wieder einer der Künstler, der das geschriebene Wort im Bild wieder aufgegriffen hatte und durchgesetzt, dessen Erzählstil durchaus mal etwas Comichaftes bekommt oder auch Moritadenhaftes.
Gibt es denn irgendetwas, was Sie als afrikanisch wiedererkennbar benennen könnten in diesen Bildern oder was Sie vielleicht auch Ihren Kunden so vermitteln würden? Da ist etwas Afrikanisches in dieser Kunst von Sherry Samba in diesen Gemälden oder vielleicht sogar etwas typisch Afrikanisches.
Selbst wenn seine Bilder in Europa handeln, handeln sie von Afrikanern und ihren Erlebnissen in Europa. Also es gibt eigentlich kaum eine Arbeit, so ganz ad hoc fällt mir wirklich nichts ein, wo mit einer Arbeit, in der nicht in irgendeiner Form Afrika thematisiert wird. Und sei es nur durch die etwas dunkelhäutigeren Protagonisten, die abgebildet sind.
Die Farbigkeit, ist daran irgendetwas, was Sie afrikanisch nennen könnten?
Ja gut, mit seiner ausgeprägten Farbigkeit. Naja, wenn man jetzt sehr weit geht, könnte man sagen, auch hier belegt er dann dieses Klischee vom bunten Afrika. Wobei, das scheint mir dann doch ein bisschen zu weit gegriffen. Könnte man aber durchaus reininterpretieren.
Herr Eisenhofer, wie geht's Ihnen, wenn Sie so ein Bild sehen?
Also letztlich der Vorwurf, der gerade von Peter Hermann so in Richtung Hasumi kam, dass vielleicht etwas zu stark mit Afrika-Klischees gespielt wird. Diesen Vorwurf könnte man in meinen Augen teilweise auch an Sherry Samba richten, weil er doch sehr drastische Themen aufgreift, also in erotische Themen in sehr eindringlicher Art und Weise malt, auch Gewaltszenen, die dann in gewisser Weise schon so Erwartungen des westlichen Publikums an das wilde, ungezügelte Afrika befriedigen. Von daher möchte ich jetzt auch schon sagen, dass auch Sherry Samba letztlich ja mit Afrika-Klischees spielt in meinen Augen.
Das war einer der zwei, die ich meinte, die ich im Programm habe.
Und die Gefahr ist immer, dass die Künstler sozusagen in die Ethno-Falle gehen dabei oder in die Ethno-Ecke damit irgendwie geschoben werden.
Also die Gefahr ist durchaus da. Und das ist auch so eine Gefahr, der ich immer entgegensteuern muss, gerade als Leiter einer Afrika-Abteilung in einem Völkerkundemuseum. Weil für mich wäre das Schlimmste, was mir und den Künstlern passieren könnte, wenn es hieße, im Völkerkundemuseum sind sozusagen so die Ethno-Künstler ausgestellt, die Zweit-, Dritt-, Viertklassigen, während die wahren Künstler in den edlen Kunstmuseen ausgestellt werden. Also dem mag ich wirklich ganz entschieden entgegensteuern, damit dieser Eindruck gar nicht erst aufkommt.
Frau de Lis, tun das die Künstler zum Teil auch selbst gegensteuern? Ich nenne noch ein drittes Beispiel, einen dritten Star, Yinka Shonibare, der auch bei der Documenta vertreten war, der jetzt in der Ausstellung, die letzte Woche in Berlin eröffnet worden ist, in der Nationalgalerie Who Knows Tomorrow, wieder vertreten ist und wieder arbeitet er mit Stoffen, die man als typisch afrikanisch hierzulande zumindest wahrnimmt, sehr bunte Stoffe, eine Farbigkeit, die vielleicht in den Bildern von Sheri Samba wieder auftaucht. Diese Stoffe verarbeitet Yinka Shonibare zum Beispiel bei der Documenta in Puppen, die eindeutig barock sind, aber diese eben scheinbar typisch afrikanischen Stoffe tragen, von denen man längst weiß, dass sie in den Niederlanden produziert werden und inzwischen auch in China. Also irgendwie gar nicht typisch afrikanisch sind. Und Yinka Shonibare stellt damit natürlich die Frage nach der Identität und die Frage, wie in Europa oder im Westen das Authentische gesucht wird.
Ja, also die ganze Zeit überlege ich mir, wieso diese Fragen, die Sie stellen, mir so künstlich vorkommen. Und ich glaube, man darf nicht vergessen, dass die Kolonialgeschichte anders ist in Deutschland als in, sagen wir, Großbritannien, Frankreich oder Belgien. Und dass die Künstler Romuald Hasume oder Sheri Samba doch aus einer Entwicklung, also die wurden gefördert zu einer gewissen Zeit über die französische Kunstszene oder Afrika-Kunstszene. Der Yinka Shonibare ist ein Künstler, der schon länger mit der ironischen Spannung zwischen dort und hier arbeitet. Er ist berühmt geworden in Anfang der 90er Jahre, als er einen Preis gewonnen hat für eine Reihe von kleinen Bildern. Die waren Color Field Paintings, das heißt einfarbige, monofarbige Malerei auf eben nicht auf Leinwand, sondern auf diese Lagos-Stoffe, was man Lagos nennt, diese Druckstoffe aus Afrika beziehungsweise Manchester oder Holland oder Indonesien oder doch Afrika, weil die auch dort produziert werden. Und er wollte da ein Spiel auf der Beziehung zwischen Bewegungen oder Sprachen, Diskurse in der Kunstszene und Diskurse aus verschiedenen Teilen der Welt, ob Nordamerika oder Lagos oder eben seine Kunsthochschule Goldsmiths. Und die Frage für mich ist, inwieweit können diese Künstler, ob Hasume oder Shonibare, wirklich mit einem, was die indische Theoretikerin Gayatri Spivak nennt, eine epistemologischem Gewalt. Das heißt, inwieweit können sie uns dazu bringen, dass wir uns selber die Fragen stellen, die wir von den anderen geantwortet haben wollen. Und das ist,
was wären denn diese Fragen oder zum Beispiel dann eine richtige oder nicht künstliche Frage?
Wenn Sie sich vorstellen würden, die gleichen Fragen, die Sie jetzt an uns gestellt haben, auf Deutsche umzuenden, also zu übersetzen, würden Sie die gleichen Fragen stellen?
Das würde ich sagen, hängt vom Standpunkt ab. Also ob ich diese Fragen aus Johannesburg stelle oder aus Lagos oder eben aus einem deutschen Rundfunkstudio.
Aber würde man fragen, soll Kunst aus Deutschland vor allem irgendwie traditionell und möglichst von Autodidakten hergestellt werden? Ich meine, diese
Wenn sie verkäuflich ist auf dem Markt, also wenn sie auf dem europäischen Markt Erfolg haben soll, war die Frage. Also ich verbinde ja nichts Normatives damit.
Ja, aber doch, das Normative entsteht durch die Fragen, die sie an uns stellen.
Nein, das entsteht dadurch, dass diese Kunst auch hier vertrieben wird. Es gibt natürlich auch Beispiele dafür. Oshokpo wäre ein anderes Beispiel, das ich dann nennen würde. Oder eben das Spiel, das Hasume und Sheri Samba betreiben.
Ja, aber Oshokpo ist von Uli Bayer vor vielen Jahren ins Leben gerufen durch seine Begegnung in Nigeria. Das ist was ganz Spezifisches. Und alles, woran ich plädoyiere, ist für das Anerkennen der Vielschichtigkeit, oder? Dass es genauso komplexe Diskurse gibt, ob man in Lomé ist oder in Cotonou oder in Dakar. Diese Vielschichtigkeit der Kunstszenen existiert überall auf der Welt. Und wenn man jetzt von Künstlern, die in Afrika arbeiten, sprechen möchte, dann kann man mit dieser Vielschichtigkeit auch ihre Arbeit analysieren. Das ist möglich. Und ich denke, dass der Peter Hermann mit seiner Galerie zeigt, inwiefern jetzt eine Arbeit von einem Künstler wie Olafur Eliasson oder ein Künstler, der in Berlin arbeitet wie Kanakassi oder ein anderer, der eben, sag mal, auf dem afrikanischen Content arbeitet, dass die zusammen in einem Kontext auch gezeigt werden können. Und das ist sehr gut, oder? Man darf nicht immer denken, dass ein Künstler aus Afrika nicht in eine Beziehung kommen kann mit einem anderen Künstler, der nicht dort arbeitet. Die Künstler-zu-Künstler-Rezeption ist die wichtigste. Die ist die, die alle Institutionen durchschneidet und am produktivsten sein kann, um diese Stereotypen abzubauen.
Also Ihr Lob der Differenz möchte ich natürlich gerne unterstützen, Frau de Lys. Und vielleicht aus diesem Grund würde ich Sie gerne bitten, Herr Hermann, Oshokpo einmal vorzustellen. Diese, wie soll man sagen, Kunstart, die relativ erfolgreich ist, sich relativ erfolgreich verkauft und die Sie, glaube ich, wenn ich das auf Ihrer Website richtig entnommen habe, nicht für die Kunst halten aus Afrika, die Sie gerne unters Volk gebracht haben wollen.
So ist das, wenn man jetzt mal davon ausgeht, dass es zu der Zeit in den 70er, 80er Jahren durchaus auch ein paar gute Ansätze gegeben hat. Das ist eine Geschichte, aber schon sehr früh hatte ich festgestellt, ich hatte lange in Nigeria gelebt und auch in den ganzen letzten Jahren immer mitbekommen, dass Künstler aus Nigeria eigentlich sehr allergisch reagieren, wenn sie das Wort Oshokpo hören. Es hat in Nigeria den Ruf, etwas artifiziell Aufgesetztes, etwas von Europa Gemachtes zu sein. Inwieweit der Vorwurf jetzt genau so stimmt, lasse ich mal offen. Aber so wird es von nigerianischer Seite aus gesehen. Interessant eben zu dem Bild, das vermittelt wurde, weil Oshokpo dann in unmittelbarem Zusammenhang mit dem Iwa-Lewa-Haus steht, Bayreuth, Institution für Vermittlung von Kunst aus Afrika. Und noch in den 80ern bis in die 90er sämtliche Anfragen, die auf Bildmaterial gestellt wurden, von Medien immer bei Iwa-Lewa angefragt wurden und dann immer Oshokpo durchging. Und in Deutschland immer verschiedene Kunstausschnitte, Kunst aus Oshokpo als das Afrika-Bild durchvermittelt wurde. Und interessant jetzt im Rückblick, wie sehr sich nahezu alle nigerianische Künstler von dieser Bewegung distanzieren und auf gar keinen Fall damit genannt werden können und dann trotzdem bis heute noch Protagonisten aus der Szene als international mit scheinbar bekannteste Künstler gehandelt werden.
Und dagegen richten Sie sich auch, weil ein Europäer kam und quasi beigebracht hat, wie afrikanische Kunst auszusehen hat oder aussehen soll, wie Frau de Lys vorhin gesagt hat.
Weil wir genau hier natürlich auch den Fall hatten, dass hier ganz viel drin war, da wurde bedient, was in Europa erwartet wurde. Es war Geistwesen. Es war eben alles so schön bunt hier. Es wurden dann Themen benannt, die letztlich jetzt so als Rückgriffe auf Mystik und Religion gelaufen sind. Und das sind dann natürlich alles unkomplizierte Dinge, die eben genau diese ganzen Stereotypen bedient haben und insofern dann auch sehr exemplarisch waren für die 80er Jahre, in der dann aber dadurch, durch den Überhang von autodidaktischer Kunst, durch den Überhang von naiv in der Vermittlung meiner Meinung nach eine verhängnisvolle Rolle gespielt hat. Wie gesagt, sind Dinge, die sind im Rückblick, damit möchte ich niemanden beleidigen, der damals diese Kunst gesammelt hat. Aber im Rückblick stellt sich halt raus, dass man diese unzählige Verbindung von primitiver Kunst, wie alte Kunst genannt wurde, dann zu naiver Kunst in der Gegenwart hatte. Und hier bei dem, wie es im Publikum ankommt, nach meiner Meinung nach eine verhängnisvolle Wirkung hatte, die wir versuchen, die letzten 10, 15 Jahre jetzt wirklich umzudrehen und auf andere Ebene zu bekommen.
Aber kommt das vielleicht auch daher, wie Künstler in Europa im 20. Jahrhundert Kunst aus Afrika rezipiert haben, also im sogenannten Primitivismus. Picasso, der eine Sammlung von Masken hatte, Georg Baselitz bis heute, der Bildhauer und Maler, der eine große Sammlung afrikanischer Kunst hat. Kommt es auch daher, Herr Eisenhofer, dass das vielleicht primitive, ursprüngliche, naive, alles, was Herr Hermann gerade genannt hat, immer wieder in afrikanischer Kunst ja vielleicht doch gesucht wird?
Ja, es ist schon so, dass durch die Avantgarde-Künstler Anfang des 20. Jahrhunderts bestimmte Vorstellungen über das Werden und Entstehen afrikanischer Gegenstände, sage ich mal jetzt, entstanden sind. Und es sind einfach dadurch bestimmte Labels entstanden, die letztlich in weiten Sammlerkreisen vor allem auch in die Gegenwartskunst hineinwirken. Also es sind eben so Labels wie das afrikanische traditionelle Kunst, was Zeitloses hat, was Geschichtsloses hat, vor allem auch das Inselhafte, dass praktisch kein Austausch nach außen stattgefunden hat. Auch das ganze Konzept der Stammeskunst, dass jeder in Anführungszeichen Stamm abgeschlossen für sich existiert hat und ja eben nichts nach außen ausgetauscht wurde. Und zum Teil wurden dann solche Erwartungshaltungen, die an diese sogenannte traditionelle afrikanische Kunst herangetragen wurde und in der gesucht wurde, jetzt auf die zeitgenössische Kunst übertragen, dass diese Labels auch für diese traditionellen Erzeugnisse überhaupt nicht der Realität entsprechen, weder den Intentionen noch den Kontexten der Schöpfer, Schöpferinnen noch der Auftraggeber ist ein ganz anderes Blatt, aber es entstanden tatsächlich schon durch diese frühe Künstler- und Sammlerwelt bestimmte Vorstellungen, die man nicht so leicht aus den Köpfen und den Hirnen und den Augen rauskriegt, leider.
Frau Delis, wenn wir jetzt differenzieren wollen, wie kann man dem entgegentreten? Also man kann das tun, indem man in Deutschland zum Beispiel oder in Europa in Museen Künstler zeigt, die eben nicht darauf referieren. Oder kann man das auch dadurch tun, indem man Künstler aus Afrika nur im Guggenheim Bilbao und nicht im Völkerkundemuseum in München ausstellt?
Nein, ich finde, man kann die Schätze, die in Völkerkundemuseen sitzen, haben noch gar nicht angefangen zu sprechen, oder? Man muss sie neu vermitteln und neue Interpretationen auf dem Existierenden aufbauen. Das ist die große Chance mit einem Museum der Weltkulturen. Das ist, dass man wirklich nicht glaubt, dass diese wunderbaren Artefakte und Objekte und Stoffe am Ende ihres Lebens sind. Und dafür kann man unterschiedliche Künstler, Schriftsteller, Filmemacher, Ethnologen, Wissenschaftler einladen, um sie neu zu vermitteln. Und das ist etwas, wo ich glaube, es geht nicht darum, jetzt ethnische Paare zu kreieren, oder? Und zu sagen, dass nur ein nigerianischer Künstler, ein Yoruba-Mann jetzt nur Yoruba-Artefakten und so interpretieren kann oder soll, sondern es können Künstler aus überall mit diesen Sammlungen arbeiten. Und man sollte, finde ich, diese Sammlungen ein bisschen aufmachen und anhand von Intellektuellen, aber auch von Jugendlichen, von alle möglichen Schichten der Gesellschaft hier und dort neu zum Sprechen bringen.
Also so wie es zum Beispiel das Münchner Museum für Altertümer gemacht hat, indem es die Glyptothek geöffnet hat für zeitgenössische Künstler. Also Jim Dime ging hinein und hat zum Beispiel mit den Skulpturen des alten Griechenland gearbeitet. So würden Sie sich das wünschen im Museum für Weltkulturen in Frankfurt, dass dort ein zeitgenössischer Künstler kommt, meinetwegen Romuald Hasoumet, und arbeitet mit den Masken, die Sie in der Sammlung haben?
Nein, ich würde ihn nicht jetzt ein Bricolage machen lassen mit unseren Masken, auf keinen Fall. Und es geht mir auch nicht darum, dass, wissen Sie, man denkt Gegenwartskunst und dann denkt man Ausstellung. Es geht auch darum, dass eine Arbeit, dass ein Museum ein Ort der Produktion wird, dass es um Inquiry geht, um Untersuchungen geht, um Sachen, die vielleicht nicht ihren Endpunkt im Museum finden, aber wo die Objekte wie Blaupausen sind, oder? Wir müssen wieder mal die Prototypen innerhalb unserer Sammlung finden. Es gab immer Prototypen für jede Gruppe von Wissenschaftlern oder Direktoren und Kustoden, die in den letzten 100 Jahren mit diesen Artefakten gearbeitet haben. Und jetzt geht es darum, dass wir im 21. Jahrhundert, in 2010, Wege finden, um diese Objekte sichtbar und hörbar und verständlich zu machen für unsere heutige Welt. Und dafür brauchen wir nicht nur Künstler aus denjenigen Ländern, woher diese Objekte stammen, sondern Künstler, die bereit sind, in eine innovative Art und Weise mit diesen Artefakten umzugehen.
Könnte es auch damit beginnen, dass die Objekte in den ethnologischen Museen mit Namen versehen werden? Da steht ja daneben zum Beispiel Yoruba, haben Sie erwähnt, den Stamm im heutigen Nigeria, eine Yoruba-Maske. Es wird vielleicht die Zeit, in der sie entstanden ist, nach christlicher Zeitrechnung benannt und noch das Material, meinetwegen Holz. Aber der Künstler ist unbekannt, ist auch unbekannt geblieben. Müsste man nicht eigentlich damit beginnen, diesen Werken, die man für hochkünstlerisch einschätzt und im Museum zeigt, mit dem Namen des Schöpfers zu versehen?
Also Sie greifen etwas ganz Wichtiges an hier, weil es geht um Intentionalität. Und in der Kunstwelt, die wir kennen, die heutige Kunstwelt, die Gegenwartskunstwelt, die hier entsteht, sagen wir in Deutschland oder in Nordamerika oder Europa, wenn ein Künstler wie Jimmy Durham eine ziemlich schwierige Arbeit macht, dann hat man den Jimmy Durham da und man weiß, es gibt eine Intentionalität, die hinter diesem konzeptuellen Video steckt. Wenn ich eine sehr abstrakte Arbeit aus der Sammlung nehme, ist es schwer für mich, ohne Autor diese Intentionalität nachzumachen. Und die Frage stellt sich dann, wo und wie und in welcher Form können wir jetzt Intentionalität verbinden mit diesen Objekten?
Also und die Absicht, die der Künstler damit verbunden hat, als er das Werk geschaffen hat.
Eben. Und ich würde meinen, dass die Intentionalität jetzt heute entstehen kann, indem man neue Beobachter die Macht gibt, eine zu kreieren. Das heißt, diese Gastkünstler, die Besucher des Museums, dürfen eine Intentionalität jetzt erzeugen in Bezug zu diesen Objekten. Sie müssen selbstverständlich wissen, was man halt weiß aus den früheren Zeiten, was es für Informationen bis jetzt gibt. Aber man darf sie nicht schüchtern oder davon abhalten, eigene Meinungen, neue Interpretationen zu vermitteln.
Und damit würde ja auch Wissen über das jeweilige Land, zum Beispiel Nigeria oder Benin, vermittelt.
Ja, aber nicht nur das, sondern auch die Geschichte der Objekte hier oder überhaupt. Die Klassifikationen sind problematisch. Man kann sie nur überwältigen, indem man mehr neue und heretische Klassifikationen erzeugt.
Herr Herrmann, wie lösen Sie das in Ihrer Galerie? Sie haben ja auch alte Kunst aus Afrika, traditionelle Kunst, Masken, auch aus der Picasso-Sammlung der Berühmten. Wie lösen Sie das? Haben Sie einen Namen für den Künstler oder steht dann quasi der Name Picasso Pate für diese Maske und damit auch für die Qualität dieser Kunst?
Diese Arbeit im Speziellen steht natürlich Picasso, weil der die bearbeitet hat, koloriert hat und als Teil seiner Sammlung verwendet hat oder beziehungsweise sehr viele davon auch an Freunde verschenkt. In der Regel trenne ich diese Objekte sehr stark. Ich arbeite thematisch auch mit alten Objekten, versuche auch an alter Kunst aus Afrika einen kunsthistorischen Aspekt über den ethnologischen zu legen, weil ich der Meinung bin, dass die Ethnologie bei der Dechiffrierung der Objekte nicht ausreichend genug gearbeitet hat im Sinne von Bildinterpretation. Stelle auch fest, dass immer mehr afrikanische Künstler sich mit der Vergangenheit, auch mit alter Kunst beschäftigen und nicht in dem Sinne, dass sie dann dekorativ in irgendeine schöne Holzskulptur auch noch eine Maske reinschnitzen, sondern in dem Sinne, dass dann die Objekte wirklich vor ihrem geschichtlichen Hintergrund auch verwendet werden.
Ja, gerade Sherry Samba zum Beispiel, den wir jetzt schon mehrfach genannt haben, der stellt sich nicht nur in eine Reihe, ganz in Ihrem Sinne, Frau Delis, mit Kunst aus Europa, der klassischen Moderne, Picasso etc., sondern der stellt sich auch ganz bewusst in eine Reihe, wie er sagt, der großen Künstler aus dem Kongo. Gibt es denn da Namen dieser Künstler? Können Sie welche recherchieren? Können Sie der Maske der Betreffenden dann noch einen Schöpfer hinzufügen?
Das funktioniert in den seltensten Fällen. Da hat man auch eigentümliche Abneigungen. Das ist aber von Land zu Land wieder verschieden. Ich hatte dann schon versucht, traditionelle Objekte, die im traditionellen Stil hergestellt wurden, aber durchaus neu von sehr bekannten Schnitzern hierher zu bringen, sind aber Dinge, die dann mit einem gewissen Automatismus und sogenannter Airport-Art kippen. Also es ist nicht ganz einfach, die Anerkennung für solche Künstler zu bekommen. Das bleibt Afrikanern eigentlich weitgehend versagt.
Herr Eisenhofer, ist denn das Völkerkundemuseum, wie es in München nach wie vor heißt, die meisten haben sich ja umbenannt, Museum der Weltkultur und Ethnologisches Museum, ist dieses Museum das Richtige, um Kunst aus Afrika zu zeigen?
Ja, wir im Münchner Völkerkundemuseum haben in gewisser Weise schon so einen Sonderstatus, weil wir durch die Wittelsbacher Könige, die bayerische Herrschergeschlecht, die letztlich das Museum damals mitgegründet haben, ja schon eine sehr lange Kunsttradition in unserem Haus haben. Also wir sind sozusagen kein Museum, das jetzt so ausschließlich im Laufe des Kolonialismus entstanden ist, sondern es ist eine sehr starke Kunstkammertradition auch in unserem Haus vorhanden und durch Direktoren, gerade in den ersten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts, wurde schon immer sehr stark auf die Gleichrangigkeit von Kunst aus Außereuropa Wert gelegt. Und in dieser Tradition sehe ich mich jetzt in gewisser Weise auch. Und wir müssen, glaube ich, auch tatsächlich weg von diesen Regionalismen, dass man jetzt nur sagt, wir zeigen jetzt Afrika oder den Künstler oder das, sondern ich habe jetzt in den letzten Jahren versucht, zum Beispiel Themen in den Mittelpunkt von Ausstellungen zu rücken, wie zum Beispiel Wahrnehmung oder unterschiedliche Porträtdarstellungstraditionen. Und da habe ich mit zeitgenössischen, durchaus auch westlichen Künstlern zusammengearbeitet, um zu zeigen, wie interpretiert dieser zeitgenössische Künstler, diese zeitgenössische Künstlerin, wie geht die mit bestimmten Abbildungskonventionen zum Beispiel um und wie wird diese Herausforderung von afrikanischen Bildhauern Anfang des 20. Jahrhunderts gemeistert?
Also da werden Themen, da wird die Verarbeitung von Motiven nebeneinander gestellt. Herr Herrmann, ganz kurz aus Ihrer Sicht zum Schluss noch, sind Völkerkundemuseen der richtige Ort für diese Kunst?
Ich bin bekannt für Polarisieren und sage, nein, sind sie nicht. Bei aller Wertschätzung, die wir natürlich in der Richtung haben, Herr Eisenhofer kennt meine Haltung und weiß, dass ich auch in München die Arbeit sehr schätze. Aber im Prinzip gehören die Objekte nicht in ein Völkerkundemuseum, wobei ein Völkerkundemuseum natürlich durchaus mit Kunst arbeiten kann. Aber ich denke, dass die
Also in einer Nationalgalerie zum Beispiel nicht draußen dran, wie jetzt in der Ausstellung in Berlin, sondern innen rein?
Als normaler Bestandteil, wie jede andere Kunst eben auch.
Nehmen wir das als Schlusswort in diesem SWR2-Forum über die Frage, welches Afrika-Bild Kunst aus Afrika vermittelt. Ich bedanke mich, dass Sie diskutiert haben. Zuletzt Peter Herrmann, er betreibt eine Galerie für Kunst aus Afrika in Berlin. Clementine Delis, die Direktorin im Frankfurter Museum der Weltkulturen und Stefan Eisenhofer, Leiter der Afrika-Abteilung im Münchner Völkerkundemuseum. Mein Name ist Dietrich Brands.
Das SWR2-Forum ist auch als Podcast verfügbar. Informationen dazu finden Sie auf unserer Homepage www.swr2.de/forum. Und Sie können unsere Sendungen auch direkt auf den SWR2-Forum-Seiten anhören. Unser Thema morgen: Abgeführt und vorgeführt, wie Staatsanwälte mit Prominenten umgehen. Jetzt geht's weiter mit Jazz und um 18 Uhr mit SWR2 aktuell.